So, schön, einen herzlich guten Abend. Heute Abend ist der Geist der Wahrheit gekommen. Ja, nicht so, wie ich das gedacht habe, aber wenn so plötzlich dein Hinterkopf irgendwo im Bildschirm erscheint und du merkst, dass so lichte Stellen drin sind, dann kannst du hoffen und warten, dass nicht alle ausfallen, sondern dass es noch bleibt, bis mich der Herr heimholt. Genau. Ist da auch eine Form vom Geist der Wahrheit. Genau. Wir sind in der Warteposition. Ein uraltes Ehepaar hat sich entschlossen, einen Burger zu kaufen und etwas Pommes. Sie sind im McDonald's. Und wie sie das immer machen, sie haben einen gekauft. Am gleichen Tisch sitzt auch ein LKW-Fahrer und beobachtet sie. Irgendwo ist ihm komisch vorgekommen, hat er gesagt, möchten Sie nicht auch einen Burger? Ich spendiere Ihnen gerne einen. Der Mann nimmt das Wort und sagt, nein, nein, wir teilen alles. Okay. Der Mann ist fröhlich, die Frau sitzt nebenan, dem ist einfach nicht wohl und sagt, ich zahle Ihnen gern auch einen Burger. Der Mann sagt wieder, nein, nein, wir teilen alles. Der LKW-Fahrer fragt dann die Frau, aber liebe Frau, warum essen Sie denn nicht? Dann sagt die Frau ganz genervt, ich warte auf meine Zähne. Wir teilen alles. Genau. Auch das ist ein Warten. Gottes Geist in dir, der Game Changer. Ich bin wirklich keiner, der gerne englische Worte benutzt, weil ich sie auch nicht so gut kann. Aber dieser Begriff hat mich irgendwo angesprochen, und zwar der Game Changer. Wisst ihr, was das ist? Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Hoppla. Genau. Der Game Changer, das ist ein Spielveränderer. Das heißt, es läuft irgendwo etwas ganz normal und plötzlich kommt irgendetwas hinein, das alles verändert. Der alles komplett neu macht. Also zum Beispiel, wenn ihr dran denkt, das Mobiltelefon, das war so ein Game Changer. Stellt euch mal vor, wir hatten noch, weiß nicht, ob ihr das auch noch erlebt habt, wisst ihr doch, die Wandtelefone mit den Wählscheiben. Und dann musste man jemals, wenn man ein persönliches, privates Gespräch hatte, die Leitung ziehen, bei uns bis ins Schlafzimmer, die Türe versuchen zuzuhalten, dass niemand hört, aber man konnte sie gar nicht ganz zumachen. Und dann ist sie wieder gekommen, hey, mach einmal, wir müssen auch. Also das... Und dann, wo das Mobiltelefon gekommen ist, war es schon besser, als das mit dem Knochen ging, wo man dann da Freisprechanlage hatte. Aber als dann das Mobiltelefon kommt, das war so ein Game Changer. Und wenn wir sagen, der Heilige Geist ist ein Game Changer, dann heißt das übertragen, es kommt ein Moment, wo alles sich verändert. Er kommt hinein und er verändert alles. Er macht den entscheidenden Unterschied. Jünger in der Warteposition. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Die Jünger waren ja ängstlich, weil das, was sie eigentlich erhofft hatten, wurde ja nicht wahr. Jesus wurde gekreuzigt, für sie fiel da eine Welt zusammen und sie haben gemerkt, etwas verändert sich. Sie hatten Angst, selber auch den Tod zu erleiden. Und sie gingen sogar, nachdem Jesus weg war, in den Söller oben und haben da gewartet. Warteposition. Wer von euch wartet gerne? Also, wenn ihr eine Hotline anruft und dann heißt es, bitte warten Sie einen Moment, Sie werden mit dem nächsten Mitarbeiter verbunden. Dann kommt Musik. Wenn es gute Musik ist, okay. Nach dem dritten Mal, als diese Stimme kommt, hast du dich schon langsam verliebt in diese Stimme. Aber eben, du wartest und wartest und wartest. Und dann irgendwann hängt dann eine Frau oder ein Mann ab oder sagt dann ein Wort, meistens einen Namen, den man gar nicht versteht. Und so beginnt das. Also die Warterei ist eigentlich gar nicht lustig. Und das ist ja manchmal so schwierige Momente, sind Wartezeiten. Ist das nicht eine verlorene Zeit? Eine Zeit, wo man denkt, es könnte doch viel schneller und effizienter vorwärts gehen, das wäre doch viel, viel besser. Als die Jünger da gewartet haben und aus Angst auch vor den Juden sich verschlossen und dann einfach diese Zeit gebetet haben, verlorene Zeit, er hätte ja viel schneller kommen können, es wäre viel einfacher gewesen. Aber dann ist der Game Changer gekommen. Der Heilige Geist, und er ist so eingefahren, dass sich die ganze Welt bis heute verändert hat. Extrem. Einfach mit einem Mal ein Brausen vom Himmel und du hast die Menschen nicht mehr gekannt. Die 12 Jünger, die waren wie verändert. Ein kleiner Moment und es ist alles ganz anders. Ein kleiner Moment, Wartezeit. Ich habe mich immer so gefreut am Thomas, also erst seit der Osterretreite. Also auch sonst, aber der Thomas ist so penetrant auf Erweckung aus. Und ich habe immer gedacht, also Paulus hat schon von Erweckung gesprochen und wir warten jetzt immer noch drauf. Zwischendurch hat es so Anzeichen gegeben. Und dann hat er mal gesagt, er hätte einen Traum gehabt, wo er, oder eine Vision, wo er wirklich Erweckung erlebt. Und habe gemerkt, dieser Mann, der fasziniert mich, weil er so begeistert ist und so voll Feuer und wartet auf die Erweckung. Hast du mich ein bisschen anstecken, das ist super. Aber das ist super, wenn man so Menschen kennt, die wirklich was erlebt haben, wo merken, da ist eine Wartezeit, warten auf Herrlichkeit, warten auf etwas, das sich verändert. Und wenn wir jetzt so reden, dann denkt jetzt nicht nur an die Erweckung, weil auch wir haben Bereiche, wo wir warten. Vielleicht habt ihr Verheißungen empfangen. Vielleicht seid ihr in einer schwierigen Situation, wo ihr denkt, das geht nicht weiter und wir warten. Wir warten auf Lösungen. Viele warten auf Partnerinnen oder auf Partner, aber eben der Prinz auf dem Ross ist noch nicht gekommen und du wartest und wartest. Und irgendwann mal kommt der Frust. Man wartet auf irgendeine Wünsche, auf Freude, auf Veränderung und es geschieht nichts. Und die Frage ist natürlich, eben wie gestalten wir solche Wartenszeiten? Es gibt ja diesen Satz, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Und das ist ja oftmals nicht die Sache, sondern es ist ein langer Warteprozess. Lösungen lassen auf sich warten. Ich möchte mit euch ein Stück mal ins Alte Testament gehen, weil viele von diesen Menschen, die von Gott Verheißungen bekamen, haben lange gewartet. Also ich hoffe, wir müssen nicht so lange warten wie Abraham, aber versteht ihr, Wartezeiten sind sehr schwierige Zeiten und trotzdem, mit dem möchte ich euch heute Abend beglücken, sind kostbare Goldzeiten. Weil ich glaube, nirgends so wie da erleben wir Gottes Nähe und Gottes Fürsorge. Obwohl wir vielleicht manchmal denken, es könnte noch viel tiefer oder schneller sein, aber es gibt so einzelne Perlen, die wir bis heute in unserem Gedächtnis drin haben, weil wir merken, Gott hat in dieser Wartezeit dermaßen tief und viel in uns bewirkt. Und die möchten wir nie missen. Aber versteht ihr, wenn wir nur auf die Erweckung warten, wenn wir nur auf die Lösungen warten, gehen wir am eigentlichen Leben vorbei. Und mit dem möchte ich heute Abend euch etwas beglücken. Genau, also, wir gehen zu Josef. 1. Mose 41, 37 bis 46. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn in kostbaren Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Auf die Knie! Und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zephanat Benoach, Lebensspender, Offenbarer des Verborgenen, übersetzt, und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potiphars, des Priesters zu On. Also zog Josef aus dem Land Ägypten zu besehen, und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten, und er ging hinweg vom Pharao und zog durch das ganze Ägyptenland. Irre, hä? Wenn du das Schluss der Geschichte siehst, genial. 17 Jahre alt war Josef, als er die Träume hatte, und 13 Jahre später kam er in diese Position. Wenn du nur von dieser Position her denkst, dann merkst du, okay, wunderbar, dort angekommen, plötzlich Macht, Herrlichkeit, all das, wunderbar. Aber die 13 Jahre, die er durchgemacht hatte, ist eine ganz andere Kategorie. Eine irre Familiengeschichte. Stell doch nur mal vor, den Kampf nur bis er geboren war. Die Kämpfe zwischen Lea und Rahel. Die Rahel, die frustriert war, weil sie keine Kinder bekam. Die Lea, weil versuchte, ihre Kinder als Anerkennung, als Wertschätzung, als Würde zu bekommen. Und dann die Keischerei, wer mit dem Mann ins Bett gehen dürfte, um wieder mal jemanden zu zeugen, um wieder Kraft oder wieder Wertschätzung zu bekommen. Eine fürchterliche Geschichte. Und dann kommt Josef. Und das Erste, was diese Frau Rahel denkt: Herr, gib mir noch einen zweiten Sohn. Einer reicht nicht. Also ist dann der Josef geboren. Und weil die Rahel die Lieblingsfrau war von Jakob, hat er ihn bevorzugt. Dann war der Josef noch so ein Typ, der hat dann immer so gedaddelt, oder? Also, wenn jemand etwas gemacht hat, hast du denn gesehen, hat denn das gemacht? Und dass das nicht gerade Freundlichkeit weckt, ist klar. Und als dann der Jakob ihm noch ein besonderes Kleid gemacht hatte, dann war der Kübel voll. Und alle diese Brüder haben versucht, diesen ekelhaften Bruder auf die Seite zu schaffen. Und als es dann endlich die Chance gekommen war, haben sie Josef gefangen genommen, in den Brunnen geworfen und schlussendlich als Sklave verkauft. Ihr Lieben, heute, wenn wir das heute alles hören, müsste dieser Mann eine langjährige Traumabegleitung haben, weil was der alles durchgemacht hat, das war über jede Kuhhaut. Stellt euch mal vor, von den eigenen Leuten, von den Geschwistern in den Brunnen geworfen, verkauft und dem Vater noch vorgelogen, dass ein Löwe ihn gefressen hätte, und das Kleid zu bringen, das Schöne. Okay, Josef wurde verkauft, kam zu Potiphar. Ich weiß, ihr kennt die Geschichte, aber lasst sie euch nochmals vor den Augen gehen, weil das ist so etwas Wichtiges. Was macht Josef jetzt? Er dient dem Potiphar, und zwar auf eine so tolle Art und Weise, das ihm den Potiphar in die oberste Position setzt. Also, stell doch mal vor, ich würde verkauft als Sklave, müsste dann, ich komme ja von Jakob, also das ist ein großes Volk, und jetzt muss ich so einem Heiden dienen, da könnte recht viel Rebellion kommen und sagen, okay, mit mir nicht, du kannst mich gerne haben, aber ich rühre keinen Finger, lieber sterbe ich, als ich dem zu dienen. Und anstelle von dem hat er das genommen und hat gesagt, okay, wenn ich schon da bin, er hatte so viel Ehrfurcht vor seinem Gott, obwohl sein Charakter sicher noch nicht geheiligt war, aber das hatte er, zu sagen, hier mache ich das Beste. Das ist meine Situation, in der stehe ich, also da diene ich. Durch die Art und Weise von Josef hat die Frau von Potiphar sehr ihm gefallen und sie versuchte ihn mit ihm ins Bett zu gehen. Das wäre die Möglichkeit. Stell dir mal vor, hast keine Frau und jetzt kommt noch die Frau, die Herrin, und sagt, hey, ich hätte Lust mit dir. Also, wer würde da sagen, nein, nein, ich nicht, ich bin moralisch, jetzt hätte er doch die Möglichkeit, dem eins auszuwischen. Aber auch da nicht, er war treu, loyal, und durch seine Treue und Loyalität wurde er nicht gerettet, er wurde nicht erhoben, sondern er wurde wieder in den Kerker geworfen. Ein zweiter Frust. Also, wieder eine Art zum Sagen, fertig jetzt. Gott, wo bist du? Wo ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Wo ist der, der die Träume mir gegeben hat? Wo sind diese Träume? Nirgends. Okay. Und wieder hat er eine Stellung im Gefängnis, wo er sich Achtung holt, wo sie merken, dass dieser Mann etwas Besonderes ist, und er kommt wieder in eine Stellung hinein, wo er im Gefängnis Aufseher wird. Und was macht er? Er ermutigt die Menschen, die drin sind. Zwei, der Mundschenk und der Bäcker, haben Träume. Sie kommen zu ihm, er legt sie aus und er bittet sie und sagt, wenn ihr dann rauskommt, und vor allem der, der dann gerettet wird, dann bitte ich euch, legt ein Wort für mich ein. Und wieder eine Enttäuschung. Wieder hört niemand, die sind alle froh, dass sie gerettet sind. Aber auf ihn zu hören, nein, vergebens. Und er bleibt wieder ein paar Jahre im Gefängnis. Drei so tiefgehende Erlebnisse, Schwierigkeiten, und trotzdem ist er dabei geblieben und hat sein Leben gelebt. Er hat nicht nur auf die Befreiung gewartet und nichts getan, sondern er war da und hat sein Leben in einer guten Art und Weise gelebt. Und dann kommt das Besondere, es kommt wieder ein Traum und da erinnert sich und sagt, hey, einer war. Und sie holten ihn und er konnte den Traum auslegen. Und dann kommt genau dieser Vers, wo es heißt, wen sollten wir wählen, wenn nicht ihn, weil wir sehen den Geist Gottes in ihm. Nach 13 Jahren tiefer Bedrängnis, am Leben verzagt. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, wo sie sagen, der Höchste eigentlich kommt und sagt, ich sehe in dir den Geist Gottes. Das heißt, da ist etwas gewachsen in ihm. Es ist etwas neu geworden. Was heißt das? Er hat die Wartezeit genutzt. Wisst ihr, wenn wir immer nur auf dem Ausschau halten, was noch nicht ist, und an dem verzweifeln, was wir noch nicht gesehen haben, dann bleiben wir stehen und in uns drin wächst Frust, Widerstand, aber nicht Wachstum. Natürlich ist es nicht einfach. Ich sage nicht, es sei einfach. Und trotzdem, das ist Ausbildungszeit. Als ich die Predigerausbildung gemacht habe, da habe ich schnell gemerkt, in einer Gemeinde mich da hineinzubringen und immer Schöfli hüten und das Gemecker aufzuhalten und so, das wäre für mich nicht so der Sinn. Und ich weiß noch, ich war in der zweijährigen Verwesungszeit da. Ja, Verwesungszeit ist genau gut, da verwesest du langsam. Und ich wollte immer gern überregional arbeiten. Und dann bin ich zu einem Freund nach England und der Mann da, wir hatten dann ein Gespräch und dann hat er gesagt, wenn Gott dir nichts anderes zeigt, bleib wo du bist. Habe ich nicht so gerne gehört. Da war ich 31 und Gott hat mich dann noch behalten bis 50. Diese paar Jahre waren nicht wunderschön. Es hat viel Zerbruch gegeben, viel Negatives, viel Leid, aber sie waren wichtig. Und verstehst du jetzt zu sagen, okay, Gemeinde, die sollen selber schauen, mir ist doch egal, ich mache meine Predigt und dann gehe ich wieder nach Hause. Also nein, das heißt, wenn du da bist, dann nütze die Zeit, weil da hat dich Gott hineingepflanzt. Und mit 50 kam dann der Schritt in die Schleife. Und da habe ich eigentlich meine Berufung gefunden. Habe es auch nicht gemerkt, ist ein bisschen später gekommen. Aber versteht ihr, das ist... Da hat Gott aber zuerst diese Zeit gebraucht, um irgendetwas zu formen in mir. Ein weiterer Punkt, letztes Jahr, unser Haus, wo wir drin zur Miete waren, die ist verkauft worden. Das heißt, wir mussten eine neue Bleibe suchen. Wir hatten das Zürcher Weinland für uns im Auge. Und wir haben natürlich gemerkt, wir sind schon etwas älter, wir möchten nicht noch einmal umziehen. Also hatten wir Vorstellungen, wie unsere Wohnung sein soll. Und wir haben Gott gesagt, okay, am 1. April ziehen wir um, bis dann müssen wir eine Wohnung haben. Und wir haben gesucht und wir hatten gehabt und wieder verloren und gehabt und wieder nicht gegangen. Und dann haben wir gemerkt, so im März, so, Schluss. Wir haben vor 3 Jahren einen Wohnwagen gekauft, also wir gehen in den Wohnwagen. Auf 1. April sind wir in den Wohnwagen gegangen und wisst ihr, was das super ist? Also wir sind genau auf den Tag genau 6 Monate auf dem Zeltplatz gewesen und haben in einem Wohnwagen gelebt. Klar gab es Auf und Abs, aber ich möchte keinen Tag missen. Und es war nicht ein Frust da, Gott, warum hast du nicht, hättest doch sollen, sondern gemerkt, jetzt ist die Zeit, auf dem Campingplatz in Flach. Und Gott hat uns so viele Begegnungen geschenkt, so viele Gespräche gehabt. Einfach zu merken, Gott hat diese Zeit gebraucht. Mir hätte vielleicht besser entsprochen, früher zu wechseln. Aber für uns auch als Ehe, 8 Quadratmeter zu leben miteinander, ist nochmal anders. Als die 200 Quadratmeter, gell? Aber es war so super. Es braucht den Zusammenraufen, wir mussten merken, auch, also normalerweise brauchen wir den Wohnwagen für die Ferien. Jetzt haben wir gelebt und gewohnt und gearbeitet. Das war nochmals anders. Und klar, wenn du nach dem 10 Uhr nach Hause gekommen bist, musst du das Auto außerhalb des Campingplatzes stellen und musst es nach Hause laufen. Also, verstehst du, es war alles anders. Aber Gott hat diese Zeit gebraucht, es war wichtig, als eine Zeit, wo wir selber reifen konnten in dem drin, wo wir eine positive Einstellung hatten zu Gott und weil wir gewusst haben, Gott ist unser Plan. Er hat ein Ziel vor Augen. Und dann kam der Game Changer. Und zwar auf so übernatürliche Art und Weise, wo plötzlich eine Wohnung wollte sie nicht einmal ansehen zuerst, weil sie eben nicht im Zürcher Weinland, sondern im Thurgau war, wollte nicht zurück in den Thurgau. Und wir sind diese Wohnung anschauen gegangen, und gedacht, wow, ist noch cool. Aber so pressieren müssen wir ja nicht, die haben ja gerade 14 Tage Ferien. Und sie hat uns dann so ein Anmeldeformular mitgegeben. Und dann, ja, habe ich gedacht, ja, ich könnte mal anrufen. Ich fülle diese Formulare nicht gern von Hand aus, sondern mit digital. Also habe ich angerufen, gefragt, können Sie mir das Formular auch digital schicken? Hat sie gesagt, ja, ja. Und dann schreibt sie mir ein Mail mit diesem Formular und sagt, wenn Sie sich bis 12 Uhr entscheiden, dieses Formular zu schicken, dann können wir noch entscheiden. Habe ich gedacht, hallo, ich habe keinen Betreibungsauszug. Meine Frau und ich sind haben aufeinander gerade in diesem Tag, waren wir nicht zusammen. Und wie schaffe ich das? Haben wir noch geredet miteinander und gesagt, komm, also da müssen wir jetzt zugreifen. Haben angerufen, habe ich zu ihr gesagt, entschuldigen Sie, aber ich habe einen Betreibungsauszug, noch kann ich unterschreiben, sondern ich kann Ihnen höchstens ein Formular von einer anderen Wohnung senden. Wenn Sie die wollen, dann ist das gut. Aber dieses Formular geschickt, nicht mal unterschrieben, mit so einem Sheet noch vor einem Blatt, wo wir uns kurz vorgestellt haben. 9.59 Uhr haben wir dieses Blatt geschickt, 10.13 Uhr haben sie gesagt, sie können die Wohnung haben, wenn sie wollen. Das ist der Game Changer. Und das Spannende ist, bei uns in unserer Geschichte ist das immer so gegangen. Bei jeder Wohnungswechsel, also Gott hat bei uns so irgendwie einen Wohnungswechselsgeist oder was auch immer, der uns da irgendwie immer so auf wunderbare Weise mit. Aber steht dir, auszuharren und zu sagen, jawohl, du hast den Plan, ich vertraue dir, ich glaube dir und uns nach dem auszustrecken. Das ist schlussendlich, wo Gott dann plötzlich eingreift und zu merken, okay, es ist wichtig, dass wir da, wo wir sind, in dieser Zeit, wo wir leben, ob jetzt der Segen sichtbar sei oder nicht, dass wir da sagen, du hast uns hineingegeben, wir sind hier gesetzt und hier leben wir Reich Gottes. Sonst warten wir immer, bis die Situation angepasst ist. Und bis wir merken, ja, jetzt spüren wir den Herrn. Und ich kann euch sagen, auch auf dem Campingplatz haben wir den Herrn nicht immer gespürt. Wenn es am Morgen um 7 Uhr, wenn du aufgestanden bist, 6 Grad ist im Wohnwagen, dann spürst du eine Kälte und nicht den Herrn. Und verstehst du? Und dann nicht irre zu werden und zu sagen, geht's noch? Was mutest du uns dazu? Sondern zu sagen, okay, Herr, wo hast du heute Menschen, denen wir begegnen können? Wo können wir dein Reich bauen? Und das ist keine verlorene Zeit. Vielleicht erleben wir, du denkst das irgendwie nicht, aber vielleicht erleben wir die Erweckung nicht. Vielleicht unsere Nachkommen. Was macht das aus? Spielt doch keine Rolle. Aber da, wo wir jetzt sind, in dieser Erweckung zu stehen, in unserer eigenen Erweckung und da zu wirken, das ist doch Reich Gottes. Und nicht zu sagen, ja, wenn es nicht kommt, dann gehe ich auch nicht mehr in die Kirche, gebe den Zehnti nicht mehr. Und zu sagen, Gott, wenn du willst, dass ich den Zehnten gebe, schaffe Erweckung. Das ist erpressig. Da gehen nur die Kirchen nicht zusammen, gell? Weil sie kein Geld mehr haben. Also versteht ihr, das zu nehmen, was wir haben und da einzusetzen, um zu wissen, da wo wir jetzt stehen, da geschieht Reich Gottes. Das heißt also eigentlich, was Josef gemacht hat, war Standhaftigkeit auch im Leid. Standhaft sein, ausstehen, auch wenn es nicht weitergeht, aber zu wissen, auch mit irgendwelchen Dingen in meinem Körper oder in meinem Sein drin. Ich gehe weiter und ich glaube, ich werde Gott erleben, auch in dem drin. Nicht bitter, nicht rebellisch werden und nicht moralisch fallen. Das war die Herausforderung von Josef. Der hätte wirklich Grund gehabt zu sagen, ich habe auch ein Recht auf eine Frau. Und ohne Problem hätte er mit ihr ins Bett gehen können, hätte sogar noch das Gefühl gehabt, dem Potiphar eines wegzunehmen. Verstehst du? Hätte ihm nicht mal böse sein müssen. Aber gesagt, nein, das mache ich nicht. Die Ehre war ihm wichtiger als das andere. Also Integrität, Reinheit und Demut. Das war ein weiterer wichtiger Grundsatz, wo er gemerkt hat, über diese Linie gehe ich nicht. Egal was kommt, ich bleibe dir treu und ich bin bei dir und bleibe bei dir. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist in so einem Moment, Vergebung und Versöhnung. Ich glaube, wenn du da zurückblickst auf Josef, was er alles gemacht hat, dass er erstens mal diesen Menschen, die ihn unterdrückt haben, vergeben haben, den eigenen Brüdern vergeben hat und keine Missgunst und keine Bitterkeit gegen ihn hatte, sondern zu merken, und Gott hat es zum Guten gewendet. Und das war den Blick nicht auf den Menschen gerichtet, sondern den Blick auf Gottes Werk gerichtet. Versteht ihr, wenn wir in die Welt schauen können, dann denken wir manchmal, was für Typen sind da am Werk? Und doch zu merken, Gott lässt es zu. Warum? Weil er irgendeinen Plan verfolgt, den ich nicht kenne, den ich nicht weiß, aber ich weiß, er hat die Geschichte in den Händen. Und das hilft mir, entspannt zu sein. Also nicht immer gleich, aber zu merken, Gott hat das in Kontrolle. Gott hat mein Leben in Kontrolle. Und er wird mich zum Ziel führen. Und ich glaube, das sind so wichtige Themen, die wichtig sind für unsere Entwicklung, auch im Reiche Gottes. Und die Fragen, bin ich gut genug? Ist mein Leben vor Gott in Ordnung? Ich habe so vieles verbockt, kann mich Gott überhaupt noch gebrauchen? Das sind so Selbstbespiegelungsfragen, die sicher mal gut sind, mal zu machen. Wenn du dauernd an dem rumdenkst, hey, ich glaube, Gott sieht vieles weniger schlimm, als wir das denken. Das heißt, wenn wir vor ihm sind, in seiner Heiligkeit, also Heiligkeit, so wie wir daneben sind, leben, und sich von ihm korrigieren lassen, verstehst du, wir werden Fehler machen. Und sich jetzt immer an diesen Fehlern aufhalten und zu sagen, okay, jetzt kann er mich halt nicht mehr gebrauchen. Schade, verpuffte Zeit. So egal, wo wir sind, und das ist eigentlich der Punkt, wo ich euch heute Abend Mut machen möchte, egal, wo ihr seid, nehmt diese Zeit, ob sie für euch im Moment gut ist oder nicht gut, und fragt euch, Gott, was hast du in dieser Zeit für mich bereit? Und ich bin überzeugt, irgendeines Tages kommt der Game Changer und dann wird sich alles verändern. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Freude. Und zu merken, auch in dieser Zeit, wo vielleicht manchmal vieles ausgetrocknet sich anfühlt, auch in dieser Zeit ist Gott da. Eines muss ich euch noch erzählen, auch zum Sagen, wie Gott eben auch mit weltlichen Dingen arbeitet. Ich war wieder mal unterwegs, ich glaube, es war sogar an der Bauernkunft, bin ich mal ganz sicher. Ich bin gefahren von Flach auf dem Weg in die Schleife. Und wie ich das immer mache, ich höre Musik. Nicht immer geistliche, sondern auch sonstige. Und dann habe ich einen Song gehört und plötzlich beginnt es in mir zu weinen. Und dann spinne ich jetzt, was ist los? Ich bin nicht so auf der Tränendrüse irgendwo allergisch. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song wiederholte, geschah das Gleiche. Er war auf Englisch, also ich habe ihn nicht mal verstanden. Und ich ging ins Büro, habe den Text rauskopiert und den Englischen vom Englischen ins Deutsche übersetzen lassen. Wisst ihr, was es heißt? Der Text hieß: Wenn ich in Leid und Not wäre, würdest du über das Wasser kommen und mich trösten? Wenn du in Leid bist, werde ich, im ersten Mal heißt es nicht über das Wasser, würdest du zu mir kommen, heißt es. Und im zweiten Teil heißt es, wenn du in Leid wärst, ich würde über das Wasser schwimmen und ich würde dich trösten und mit dir das Leid durchgehen. So ungefähr in der Prislung. Ein weltliches Lied, und ich habe gemerkt, Gott hat zu mir gesprochen. Würde ich zu ihm kommen, wenn er in Leid wäre? Aber er würde über das Meer schwimmen, um mich in meinem Leid zu trösten. Da war noch nichts zu sehen von der Wohnung. Da war noch nichts zu sehen von irgendeinem Lichtschein, nicht mal ein Wölklein wie beim Elia. Aber es hat tief ins Herzen getroffen, dass Gott durch einen weltlichen Song mir wie ein Stück bestätigt hat, es ist okay, du bist auf dem guten Weg und ich werde über das Wasser schwimmen und ich werde dich trösten, retten, herausholen. Und das hat er gemacht, einfach etwas später. Aber versteht ihr, das sind dann die Momente, wo Gott dir begegnet. Und da hellhörig zu sein und zu spüren und zu merken, jetzt hat Gott geredet. Sogar mit einem ganz hundskommunen weltlichen Song. Also er muss nicht einmal geistlich sein. Und Gott spricht zumindest in dein Herz. Ja, das wäre es eigentlich. Ja, viel mehr habe ich nicht. Aber ich finde, würde gerne noch beten für Menschen, die in solchen Situationen sind, wo sie vielleicht merken, es ist schwierig. Möchte man lieber beim Herrn so sein als da. Und das ist ja verständlich. Und trotzdem, wenn der Herr dich da hält, dann bitte koste die Zeit aus. Und dass wir noch beten, einfach, dass wir Mut bekommen, auch das zu sehen, was im Verborgenen geschieht, wo Gott an uns arbeitet. Und zu merken, wo hat Gott in mir etwas in Kraft ins Leben gerufen, auch in dieser schwierigen Zeit. Und achtet mal darauf, wenn ihr einander Dinge erzählt, was Gott getan hat, waren es meistens solche Situationen, wo schwierig war und Gott hat geholfen. Also ich möchte immer Gott erleben, aber nie in Schwierigkeiten geraten. Das ist manchmal etwas schwierig. Okay. Beten wir. Ja, gern. Mit Klavier geht alles ein bisschen besser, gell? Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der auch manchmal so Zeiten aushält, wie du sie auch ausgehalten hast, Jesus. So Momente, wo wir merken, das fällt uns das Warten so sehr schwer und wir möchten gerne eigentlich sofort eine Änderung. Und ich bitte dich, Jesus, jetzt, dass du uns gerade in solchen Zeiten, in solchen Wartezeiten, wo es schwierig ist, auszuhalten, auf dem Söller zu bleiben, zu beten oder einfach zu laufen, dass du uns da einfach wieder Mut und Kraft gibst, da weiterzugehen. Und ich bitte nochmals für alle Enttäuschungen, für Fruste, die sich angesammelt haben, weil wir nicht so gehört haben, wie wir es gerne gehabt hätten, oder die Lösungen nicht so gekommen sind, wie wir es gehabt hätten. Vater, komm nochmals in die Tiefe hinein und heile du unser Herz, dass wir wieder mit Freude aufstehen und weitergehen. Und Heiliger Geist, du bist dieser Game Changer. Du setzt plötzlich so ein Teil ein, wo sich etwas verändert in unserem Herzen drin. Sei das an der Situation oder in unserer Einstellung, in unserem Denken. Komm, Geist Gottes, und berühre du heute Abend jeden, der sich sehnt nach so einer Erfrischung von dir, wo er merkt, jawohl, du, Gott, du bist da. Ich spüre es in dir. Gib eine Erfrischung, dass wir den Weg zu Ende gehen können, bis du als dieser Gamechanger kommst und die Situation veränderst. Gib uns Mut, in solchen Situationen zu laufen. Und mach uns achtsam, immer wieder zu sehen, wo du eingreifst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Jesus, wir ehren dich, wir beten dich an über all dem und sagen, wir sind begeistert von dir. Begeistert, was du machst und wie du tust, wie du arbeitest. Auch wenn es manchmal nur in der Rückschau ist. Aber ich danke dir, dass du unsere Augen immer wieder auf dich richtest. Ich preise dich dafür, Jesus. Vielleicht magst du noch Gott eine Antwort geben für dich selber, zu sagen, ja, ich bleibe dran, ich bin wieder da. Dass Gott auch in dir drin irgendwo dieses Leid oder Enttäuschung herauswäscht. Und dass die Freude in der Beziehung mit Gott wieder real wird. Wieder frisch und mit Freude du diesen Weg gehen kannst. Und so segne ich euch. Ich segne euch mit dieser Frische. Ich segne euch mit neuer Freude, diesen Weg zu gehen, auf immer wieder Hoffnungsschimmer zu sehen, dass eure Augen erleuchtet werden, dass ihr erkennt, wo der Herr mit euch auch in dieser finsteren Zeit, wenn es manchmal so ist, Lichte hineinbringt, wo du den Weg wieder erkennen kannst und zu merken, er ist mit dir auf dem Weg. Danke von Herzen dafür, Jesus. Amen.